Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Und dieser Podcast ist einer von vielen Podcasts, die es beim Hamburger Abendblatt gibt. Alle unsere Podcasts findet ihr unter www.abendblatt.de/podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Bevor es losgeht, möchte ich mich aber bedanken bei dem heutigen Partner. Das ist das Lanz Medicum. Und jetzt viel Spaß mit Björn Dahler. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute einen Mann zu Gast, der sich mit Luxus in Hamburg vielleicht so gut auskennt wie kaum ein anderer. Genauer gesagt mit Luxusimmobilien, denn darauf ist er mit seiner Firma Dahler & Company spezialisiert. Und ich freue mich sehr auf Björn Dahler. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Schön, dass Sie da sind, Herr Dahler. Ich habe mich gefragt, sind angesichts der Preisentwicklung in Hamburg in den vergangenen 10 Jahren nicht eigentlich alle Immobilien Luxusimmobilien?
Ja, das könnte man meinen. Tatsächlich, wenn man das aus der Sicht von vor 10 oder 15 Jahren betrachten würde, dann müsste man tatsächlich sagen, ja, heute kostet eine Wohnung in Barmbek genauso viel wie damals eine Wohnung in Rotenbaum oder in Winterhude. Aber es hat sich nun mal so ergeben, die Preise haben sich entwickelt, massiv entwickelt. Und offenbar können wir Deutsche und wir Hamburger damit auch leben.
Naja, so. Mir hat mir neulich ein Hamburger Unternehmer gesagt, vor 12 Jahren habe ich für 1 Million Euro noch ein Haus an der Alster bekommen. Jetzt bekomme ich nicht mal mehr eins in Alsterdorf. Das stimmt so ein bisschen, ne?
Da ist was dran.
Was sind denn Luxusimmobilien? Wo fängt bei Ihnen eine Luxusimmobilie an? Wie bewerten Sie das? Hängt das mit dem Preis zusammen, mit der Größe?
Ja, es gibt ja tatsächlich, das ist eine gute Frage, es gibt ja nicht wirklich eine Definition einer Luxusimmobilie. Und insofern arbeiten wir da selbst auch mit Krücken gewissermaßen. Mein Freund Hadi Terani, der sagt immer, Luxus ist erstmal Raum bei Immobilien. Das heißt, für ihn beginnt eine Luxusimmobilie erst dann, wenn sie groß ist, über viele und großzügige Räume verfügt. Wir würden das aus heutiger Sicht etwas anders definieren. Wir würden sagen, auch eine kleine Wohnung, die für ein Single gerade richtig ist von der Größe her, kann eine Luxusimmobilie auch sein.
Also eine 30 Quadratmeter Wohnung kann eine Luxusimmobilie sein?
Bei 30 würde ich sagen, ist es vielleicht unter dem Mindestmaß. Aber ich würde schon sagen, dass eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 60 Quadratmetern kann luxuriös sein, wenn die Lage stimmt, wenn sie zum Beispiel in Top-Lage in der Hafen City oder an der Bellevue liegt und wenn sie entsprechend ausgestattet ist, wenn sie über feine Materialien in Bädern und eine schöne Küche verfügt und über tolle Ausblicke. All das sind Features, die sozusagen dazu beitragen, aus einer normalen Immobilie eine Luxusimmobilie zu machen.
Und vom Preis her, wo geht das da los für eine Eigentumswohnung, für ein Haus?
Ja, und das ist in der Tat auch wiederum unterschiedlich, je nachdem, in welcher Stadt man wohnt. In Hamburg würde ich sagen, beginnt heutzutage Luxus vielleicht so bei 7.000 Euro aufwärts.
Okay, der Quadratmeter.
Ja.
Genau. Das heißt also eine 100 Quadratmeter Wohnung, 700.000 Euro.
Ja.
Ja.
Das kann eine Luxusimmobilie sein, ja.
Muss aber interessant, das ist das Lustige, muss aber interessanterweise sein. Ich habe mir schon Häuser angeguckt in diesem besagten Alsterdorf, die waren so 150 Quadratmeter. Da wären nach Ihrer Rechnung, wären das so 1,4 Millionen. Das war auch tatsächlich in dem Bereich, in dem Segment drin, aber das war das Gegenteil von Luxus. Das war so, dass man nochmal 400.000 hätte reinstecken müssen.
Genau. Auch das gibt es und das haben wir noch extremer in den Top-Lagen an der Alster zum Beispiel, dass wenn Sie dort eine 50er-Jahre-Wohnung erwerben, an der über Jahrzehnte nichts gemacht wurde, dann ist zwar die Lage luxuriös, aber die Wohnung muss es noch lange nicht sein.
Aber dann würden Sie trotzdem, welche Wohnung vermakeln Sie? Vermakeln Sie grundsätzlich nur Luxuswohnungen? Oder auch Wohnungen, die aufgrund der Lage die Chance hätten, Luxus zu sein. Oder muss, wenn man bei Dahler kommt, weiß man, du kriegst immer High-End.
Ja, also bei uns richtet sich der Fokus zunächst einmal auf, wie wir immer sagen, die besten Lagen. Also ganz besonders bevorzugte Wohnlagen. Auf diese Lagen konzentrieren wir uns. In diesen Lagen haben wir Büros, sind dort tätig und gehen sehr tief und spitz in den in den Markt hinein. Das sind Havestehude, das sind Eppendorf, sind die Elbvororte, das Alstertal, die Walddörfer zum Beispiel, auf die wir uns konzentrieren. Das heißt, es gibt auch für uns in Hamburg weiße Flecken, in denen wir praktisch nicht tätig sind.
Aber bewusst?
Auch bewusst.
Bewusst, okay.
Absolut.
Ja.
Um lieber profunde und tiefe Marktkenntnisse zu haben in dem Segment, in dem wir uns auskennen und mit dem wir uns befassen. Und innerhalb dieser Stadtteile, auf die wir uns konzentrieren, ist es so, dass wir von der Zweizimmerwohnung oder auch von der Einzimmerwohnung bis zur großen Villa alles machen. Okay. Also wir würden nichts ausschließen in den Gebieten, in denen wir tätig sind.
Das ist übrigens auch eine Diskussion, die wir beim Abendblatt seit langem haben. Die Frage ist ja immer, versucht man da, wo man stark ist als Marke, noch stärker zu werden? Oder versucht man gerade da, wo man nicht ist, irgendwie Publikum aufzubauen? Und wir haben uns auch dafür entschieden, da, wo wir sind, ist die Wahrscheinlichkeit größer. Also da, wo schon 30-40% der Haushalte das Abendblatt haben, zum Beispiel in den Elbvororten oder in den Walddörfern, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass noch mehr Leute das Abendblatt abonnieren, als in einem Stadtteil, wo vielleicht gar keiner oder ganz, ganz wenige das Abendblatt abonnieren. Das ist die gleiche Strategie, die dahinter steckt.
Absolut.
Sie haben es gerade gesagt, was sind denn so im Moment so die Stadtteile, wo man, also man kommt drauf und sagt, ja klar, Havestehude, Roter Baum, Nienstedten, das sind Top-Lagen. Sind Lagen dazugekommen, von denen man vor 5 bis 10 Jahren noch gar nicht als Top-Lagen gesprochen hätte? Hafen City wahrscheinlich?
Klar. Ja, Hafen City, absolut. Dann ist dazugekommen St. Georg. Das war früher eine Lage, die ist von Wohnungssuchenden stiefmütterlich behandelt worden. Das ist aber jetzt auch schon seit vielen Jahren der Fall. Und inzwischen geht's in konzentrischen Kreisen immer weiter raus. Also in den letzten Jahren hat sich sehr viel getan, auch viel Bautätigkeit in Barmbek zum Beispiel.
In Barmbek gibt es Luxusimmobilien?
Ja, dort gibt es Gebiete oder zum Teil insbesondere Neubauten, die man durchaus diesem Segment zurechnen kann.
Was ist denn da jetzt wichtiger, die Lage oder die Größe und Ausstattung der Wohnung?
Also das Wichtigste ist Lage. Es gibt ja dieses Sprichwort Lage, Lage, Lage. Das ist nach wie vor das Entscheidende. Aber es muss auch ein besonderes Maß an guter Architektur, gehobener, wertiger Architektur und entsprechender Ausstattung dazukommen, um sie als eine Immobilie, als Luxusimmobilie bezeichnen.
Das heißt, man kann sagen, je schlechter oder je weniger gut die Lage, desto besser muss dann die Größe, desto besser muss das Haus dann sein oder die Wohnung, ne?
Absolut. So würde ich das formulieren, ja.
Sie sind ja vor mehr als 25 Jahren, haben Sie zusammen mit Ihrer Frau Kirsten Dahle & Company gegründet. Wir müssen gleich nochmal zu der ganzen Vorgeschichte kommen und sind bewusst auf dieses Luxusimmobiliensegment von Anfang an draufgegangen. Das ist die Frage erstmal. Waren Sie von Anfang an auf Luxusimmobilien spezialisiert?
Ja, wir haben begonnen vor den Toren Hamburgs in der Nordheide und haben uns damals spezialisiert unter dem Namen Country Immobilien.
Ah, okay.
Auf durchaus hochwertige Landhausimmobilien. Also da ging es um schöne Reetdachhäuser, mal eine französische Saatdachvilla, auch dort in den guten bevorzugten Lagen oder einen tollen Resthof oder einen Reiterhof. Damit haben wir begonnen.
Okay, warum? Sie hätten ja auch sagen können, ich bin Makler und ich nehme alles mit, was soll's von bis.
Wir waren uns damals bereits darüber im Klaren, dass es ja so viele Makler schon gab. Es hat ja keiner nach einem neuen Maklerunternehmen gerufen. Und insbesondere die großen Anbieter wie Sparkassenimmobilien oder Landesbausparkassen oder die Postbank. Also etwas gab es ja schon. Und wir wussten, dass es viel leichter sein würde, gewisse Marktanteile zu erobern, wenn wir uns spezialisieren würden auf ein kleines Segment, das andere vielleicht nicht ganz so stark auf dem Radar haben.
Und angenehmer Nebeneffekt, wenn man Luxusimmobilien verkauft, ist der Kaufpreis in der Regel höher, ist die Maklerkotage damit auch automatisch höher, oder?
Das ist so, ja.
Wie viele Luxusimmobilien verkauft man denn eigentlich so im Jahr in Hamburg? Sie veröffentlichen das ja jedes Jahr. Wie viel waren das 2019?
Ich kann es Ihnen jetzt ehrlich gesagt Asche auf meinen Haupt gar nicht sagen, wie viel das in Hamburg sind. Bei uns, ich weiß nur, dass wir so bundesweit etwa 700 verkaufen.
Klingt erstmal, was macht ein normaler Makler, der alles hat, macht deutlich mehr wahrscheinlich, ne?
Der macht deutlich mehr. Jedenfalls Maklerunternehmen, die wie wir überregional arbeiten, an vielen Standorten sind.
700, sind das vor allen Dingen Häuser oder sind das gemischt Häuser und Wohnungen, Hälfte, Hälfte?
Es sind, ich würde sagen, inzwischen Hälfte, Hälfte. Früher waren es mehr Häuser, aber inzwischen ist der Luxuswohnungsmarkt immer stärker gekennzeichnet dadurch, dass Eigentumswohnungen dazugekommen sind. Also das Eigentumswohnungssegment in diesem Premium-Bereich wächst massiv, während das Häusersegment nicht so wächst. Das liegt daran, dass es gerade in den großen Städten kaum entsprechendes Bauland gibt, um in großer Zahl weitere große Einfamilienhäuser errichten zu können.
Und dann, aber wer sich dann so eine Luxusimmobilie für viel Geld leistet, der kauft sich dann eine Eigentumswohnung für die 400 Quadratmeter groß ist?
Das gibt es absolut.
Das gibt es?
Ja, ja. Wow. Also es gibt in Hamburg sicherlich im Jahr, ich würde mal sagen, so in diesem Segment, aus dieser Größe, durchaus zwischen 50 und 80 Transaktionen zumindest von Wohnungen, die sehr groß sind und dementsprechend auch hochpreisig.
Weil man sich immer denkt, so als Laie, was Luxusimmobilien anbelangt, denkt man immer so, Mann, wenn ich jetzt 2 Millionen oder 3 Millionen für eine Wohnung hinlege, dann kann ich mir da auch ein schickes Haus kaufen.
Ja, früher hätte man so gedacht. Früher war übrigens für die Menschen, die sich Luxus leisten wollten, kam nur das Einfamilienhaus oder nur die Villa in Frage. Inzwischen hat sich das doch massiv gewandelt, weil viele Menschen inzwischen so mobil geworden sind und sagen, ja, es hat auch Vorteile, eine Wohnung abschließen zu können, nicht permanent einen großen Garten, ein großes Grundstück pflegen zu müssen. Dadurch fällt es den Leuten leichter, vielleicht noch eine zweite oder eine dritte Immobilie irgendwo anders in Europa oder sonst wo zu haben. Dabei spielt sicherlich auch das Thema Personal eine Rolle. Früher war es ja so, dass diejenigen, die die großen Villen bewohnten, oft einiges an Personal im Haushalt hatten. Jemand, der das Haus reinigt, der den Garten macht, vielleicht sogar jemand, der kocht. Und das ist zunehmend schwieriger geworden für die Menschen, solche Personen zu finden. Oder sie scheuen es. Und das alles ist in einer Eigentumswohnung deutlich leichter zu haben, zumal ja in sehr hochwertigen Eigentumswohnungsanlagen zunehmend auch eine ganze Menge Service geboten wird. Das beginnt beim Concierge und endet bei der Reinigungskraft.
Was sind das für Leute, die sich für Luxusimmobilien interessieren?
In der Regel Menschen, die entweder vermögend sind oder zumindest besonders gut verdienen. Und die kommen aus den verschiedensten Bereichen. Das sind bei den Top-Verdienern, sind das Manager, das sind möglicherweise Freiberufler, natürlich vielfach Unternehmer. Es sind aber auch zunehmend die Generation der Erben, zum Teil Start-up-Unternehmer, die sehr viel Erfolg hatten und in jungen Jahren ihr Start-up schon für horrendes Geld verkaufen konnten.
Also stimmt, das hat sich wahrscheinlich geändert. Sie saßen wahrscheinlich jetzt in den vergangenen Jahren auch mal mit einem 30- oder einem 35-Jährigen zusammen, von dem Sie vorher nichts gehört hatten, der keiner der großen Hamburger Familien angehörte. Und wo Sie dachten, ich weiß nicht, ob Sie dachten, mein Gott, wie will der das bezahlen? Und der hat kurz gelacht, weil er vorher, was ich, seine Firma für 100 Millionen Euro verkauft hat.
Ja, diese Menschen hat es jetzt immer häufiger gegeben in der letzten Zeit.
Was kaufen die? Die kaufen aber Häuser. Die kaufen freistehende Häuser mit Garten für die Kinder.
Sowohl als auch. Okay. Also die kaufen auch in der Hafen City oder an der Elbe oder an der Alster durchaus auch die Penthouse-Wohnungen in irgendwelchen Neubauten, die manchmal 4, 5, 6 Millionen kosten.
Okay.
Sind da auch sind dann meistens Personen, die noch keine Familie haben, manchmal sogar Singles oder die sogar gar keine Familie haben wollen.
Wie wichtig ist denen dann, dass so eine Wohnung quasi tipptopp fertig ist? Dass man eben, wenn du so viel Geld hinlegst, dann willst du ja nicht noch sagen, so, und jetzt muss ich nochmal alles entkernen und alle Mauern abreißen, dann willst du ja eigentlich morgen Schlüssel und einziehen.
Das stellen wir fest bei Ferienimmobilien. Da ist das in der Regel so, dass die Menschen, wenn die von woanders kommen, und ich sage jetzt mal nach Mallorca, auf Mallorca sich ein zusätzliches Domizil erwerben wollen oder auf Sylt, diese Menschen wollen in der Regel, dass es schlüsselfertig ist, könnte sogar eingerichtet sein. In Hamburg, wenn es um den Erstwohnsitz geht, dann ist es den Leuten sogar in der Regel sehr recht, wenn man Tabula Rasa vorfindet und nach seinem Gusto und nach seinem Geschmack, möglicherweise sogar mit seinem Interior Designer, die ganze Wohnung nach seinen Wünschen gestalten kann.
Nun stelle ich mir diese, wir sagen, das sind Unternehmer, das sind Manager, das sind Leute, die mit allen Wassern gewaschen sind. Das ist nicht so, ne, das ist nicht so der normale
die haben auch schon große Verhandlungen geführt. Da stelle ich mir auch vor, dass die, wenn es dann um die Wohnung geht und um den Preis oder um das Haus, dass die dann auch sagen, Herr Dahler, Sie sagen mal, was Sie dafür haben wollen, dann lachen wir gemeinsam drüber und dann sage ich Ihnen, was wir dafür bezahlen. Also sind das schwere Verhandlungen?
Also solche Menschen gibt's auch, die so reden wie Sie. Aber
das war ein Beispiel, ein Zitat.
Die sind absolut in der Minderzahl. Also die meisten Menschen gehen sehr respektvoll in solche Verhandlungen hinein. Und natürlich wissen die, was sie wollen. Aber die Verkäufer wissen das ja auch. Und unser Job, insbesondere wenn wir als Makler tätig sind, ist es ja, Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Und wir achten auch schon bei der Bewertung einer Immobilie, wenn wir sie dann in Auftrag nehmen sollen, dass es ein fairer Preis ist und dass wir nicht dabei helfen, einen Käufer über den Tisch zu ziehen.
Trotzdem gibt es immer Verhandlungen wahrscheinlich. Ne? Wie oft passiert es, dass der Preis, den der Verkäufer mit Ihnen ermittelt hat, aufgerufen hat, dass der Preis, genau dieser Preis tatsächlich gezahlt wird? Und erste Frage, zweite Frage wäre dann, wie oft ist er da drunter, aber auch wie oft ist er da drüber?
Also ich würde mal sagen, es ist schwer. Ich habe da keine Statistik im Kopf. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass durchaus schon bei zumindest 50-60% der Transaktionen es zu Verhandlungen kommt, auch über den Preis. Und in der Regel geht es dann darum, dass der Käufer etwas weniger zahlen möchte, als der Verkäufer fordert. Wir haben aber auch die anderen Fälle tatsächlich, die Sie angesprochen haben, dass eine Immobilie plötzlich teurer wird am Ende, als sie ursprünglich angeboten wurde, weil es plötzlich zwei oder drei gibt, die haben wollen und sich dann gegenseitig überbieten. Auch das kommt vor und am Ende des Tages hängt es sehr stark davon ab, wie sehr ein Produkt nachgefragt ist. Also Immobilien, die total en vogue sind, möchte ich mal sagen, da muss der Verkäufer meistens keine Preisreduzierung in Kauf nehmen, während bei anderen, die nicht mehr so zeitgemäß sind und für die es nur wenige Interessenten gibt, da muss er eher mal beweglich sein.
Wäre es dann aus Maklersicht nicht schlau, wenn man den Preis immer so einen Tick niedriger ansetzt, als man glaubt, dass er realistisch ist, weil dann ja die Chance besteht, dass sich vielleicht zwei, drei dafür interessieren, die sich überbieten, der Preis steigt, der Verkäufer sagt, mein Gott, das ist ein toller Makler, der hat sogar noch einen Preis über dem Niveau reingeholt und alle sind zufrieden.
Ich glaube, diese Strategie würden viele Verkäufer nicht folgen, aus Sorge heraus, dass es dann nicht gelingt, zeitgleich diese verschiedenen Interessenten zu haben. Okay. Die müssten ja zeitgleich da sein, damit der Verkäufer daraus Honig saugen könnte. Es ist eher das Gegenteil der Fall. Wir sind ja im Wettbewerb mit anderen Maklern. Und das führt eher dazu, also im Wettbewerb um den Auftrag. Und das führt eher dazu, dass Makler sich gegenseitig anfangen zu überbieten, in der Hoffnung, auf diese Weise sich diesen Auftrag sichern zu können und dann teilweise in der Absicht oder in der Hoffnung, dass sie am Ende den Verkäufer weichkochen können, wenn sie erstmal den Auftrag haben. Das ist natürlich kein
Also weichkochen Spiel. Im Sinne von, also du, wir haben da einen Preis, wir haben nochmal nachgerechnet, der Preis ist doch zu hoch, wir müssen nochmal runtergehen und dann,
ja, wenn oder man den Auftrag hat, genau. Das läuft dann häufig so, ich sag's mal am Beispiel, einer der Makler hat die Immobilie eingeschätzt für 1 Million. Obwohl er ahnt, dass sie vielleicht höchstens 850.000 wert ist. Er hofft, dass er auf diese Weise den Auftrag zieht und geht dann, nachdem er den Auftrag bekommen hat, geht er mit der Immobilie an den Markt und entfaltet Aktivitäten und geht dann so nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten zum Verkäufer und sagt dann, ja, also es gestaltet sich doch ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe. Und die besten Angebote, die reinkommen, die lagen jetzt bisher immer bei 820.000, 830.000. Vielleicht sollten sie doch ein bisschen runtergehen mit dem Preis. Also dieses Spielchen versuchen manche zu spielen. Und das finden wir nicht sehr redlich. Wir sagen immer einem Verkäufer, oder unsere Maxime ist, so will ich sagen, einem Verkäufer rein Wein einzuschenken, nach bestem Wissen und Gewissen zu sagen, was wir glauben, dafür erzielen zu können. Und wenn dann ein Verkäufer meint, ja, ich glaube, aber ich kann 100.000 mehr erzielen und ich möchte Sie bitten, das zu versuchen, dann kann man ja vielleicht ein Gentleman's Agreement finden in der Weise, dass man sagt, okay, wir sind gern bereit, auf der Basis mal in den Markt zu gehen und auch Aktivitäten, Zeit, Mühe zu investieren. Aber wir bitten Sie auch, wenn Sie feststellen sollten oder wir gemeinsam feststellen sollten, dass das so nicht funktioniert, dass bei diesem Preis keiner anbeißt, dann würden wir uns wünschen, dass Sie hinterher bereit sind, zu einem späteren Zeitpunkt den Preis dann doch auf das Niveau zu reduzieren.
Was ja immer gefährlich ist, als jemand, der sich für Immobilien immer interessiert, wenn dann erstmal irgendwo da so eine Immobilie ist, die steht ein halbes Jahr irgendwo bei Immobilien-Scout oder Immonet oder wo auch immer und plötzlich siehst du Preissenkung, dann hast du dich immer so, da ist ja irgendwas, ne? Verliert dann im wahrsten Sinne des Wortes an Wert.
Richtig. Und deswegen empfehlen wir Verkäufern, zu dem Preis anzubieten, den wir für maximal realistisch halten und marktgerecht halten und versuchen, die davon abzubringen, dass sie es erstmal mit viel, viel mehr versuchen, weil genau das passieren kann, was Sie schildern, dass man eine Immobilie gewissermaßen am Markt so ein wenig verbrennt.
Was macht man da eigentlich? Ich hatte neulich ein Beispiel, wie der Alsterdorf, weil ich daran vorbeigefahren bin, eine große Villa an der Bibelallee, bestimmt ein Dreivierteljahr angeboten für 3, irgendwas Millionen Euro und immer draußen so ein fettes Schild und immer und ich kriegte das immer wieder, weil ich Alsterdorf halt eingegeben hatte und jetzt ist das Schild weg und die Immobilie ist aber nicht verkauft. Kann dann passieren, dass du so eine Immobilie gar nicht los wirst?
Das kann passieren, das passiert auch und als Makler würde ich einem Verkäufer immer raten, wenn er es zu einem zu hohen Preis versucht hat und auf diese Weise nicht erfolgreich wurde und die Immobilie in aller Munde war und jedermann bekannt fast, dann mal eine Pause zu machen und um erneut an den Markt zu gehen und dann aber zu einem realistischen Preis. Denn am Ende des Tages ist ja jedes Produkt, und das gilt auch für Immobilien, verkäuflich, wenn der Preis stimmt.
Das stimmt, genau. Das heißt mit anderen Worten, dann nicht diesen Fehler machen. Das habe ich neulich auch bei verschiedenen Ferienimmobilien gesehen, die dann über ein Jahr oder anderthalb Jahre, wenn die ein Jahr oder so da stehen auf den Plattformen, dann sind die eigentlich verbrannt, ne? Da muss man sie mal rausnehmen und irgendwann ein Jahr später einen Neuanfang starten.
Ja, das würde ich einem Verkäufer empfehlen. Und Käufer, die so etwas beobachten, die könnten natürlich auf die Idee kommen, dann mal freche Angebote zu machen. Das passiert auch.
Ist es eigentlich aus Käufersicht, ist es denn eigentlich so frech, wenn man sagt, man sieht was, das kostet 1,2 Millionen, man sieht, mein Gott, das ist ein Jahr schon da, dann ruft man den Makler an und sagt, weißt du was, ich zahle 900.000.
Ja.
Bis nächste Woche, dann nehme ich die Bude.
Ja, das kommt auch vor, das machen manche und ich finde das in Ordnung, ist legitim. Der andere kann ja Nein sagen, wenn ihm das zu wenig ist. Aber manchmal kommt man auch ins Gespräch und findet einen Mittelweg.
Genau, insbesondere wenn das so lange dasteht. Sie haben es gerade gesagt, woher Ihre Klientel kommt. Ich kann mir vorstellen, da sind wahrscheinlich auch welche dabei, die bei Ihnen nicht nur ein Haus kaufen. Also Sie kaufen vielleicht eins für sich und dann eine Wohnung. Das merkt man jetzt ja, das ist mir gar nicht so bewusst, natürlich bei den Erbengenerationen, dass dann die großen Hamburger Familien, die auch viele Kinder haben, kaufen dann für ihre Kinder. Und man fragt sich immer, wer kauft diese ganzen teuren Häuser? Und dann hört man immer wieder die gleichen Namen. So. Ja. Und sind wahrscheinlich aber auch viele dabei, die einfach Häuser kaufen, um sie zu vermieten als Geldanlage. Wie viele Ihrer Kunden sind sozusagen Mehrfachtäter?
Ja, das kann ich jetzt auch so aus dem Stand nicht sagen. So. Aber über diese Zeit, Sie sprachen es an, ich mache das jetzt ja schon über 25 Jahre, kommen natürlich eine ganze Menge Mehrfachtäter zusammen, auch dadurch bedingt, dass wir an so vielen Standorten inzwischen tätig sind.
Wie viele Standorte sind das jetzt?
62.
62, wow.
Und dazu gehören ja auch Ferienimmobilienstandorte, mehrere an der Ostsee, an der Nordsee, verschiedene, dann auch auf Mallorca zum Beispiel. Und allein dadurch hat man so manchen, der erneut kommt und der vielleicht in Hamburg ein Haus gekauft hat und auf Mallorca noch eine Wohnung kauft oder dann mal was für die Kinder kauft oder dann sich verkleinern oder vergrößern will, das kommt durchaus vor. Also die Zahl derer, die erneut kommen, häuft sich. Und ich empfinde das immer als Kompliment, dass diese Menschen wieder zu uns kommen. Das zeigt ja, dass sie bisher zufrieden waren mit unserer Arbeit.
Stammkunden.
Ja.
Wir müssen zu Ihrer Anfangsphase kommen. Sie sind eigentlich von der Ausbildung Jurist.
Richtig.
So, aber haben nicht lange da in diesem Job gearbeitet oder gar
nicht?
Nein,
gar nicht.
Gar nicht.
Sogar. Ich habe während meiner Referendarzeit, also während dieser praktischen Zeit, in der man bei Gerichten arbeitet und bei Anwälten, in der Zeit bin ich schon auf den Trichter gekommen, noch mehr Spaß am Kaufmännischen zu haben, mehr ins Management gehen zu wollen. Das machen Juristen ja ziemlich häufig.
Ja.
Und das ist auch dadurch gekommen, dass ich ein paar Praktika gemacht habe in dieser Richtung. Und insbesondere im Bankensektor war ich damals unterwegs und daran interessiert. Und das hat mich dazu bewogen, nach der Ausbildung ein Trainee-Programm bei einer Bank zu machen.
Aber da sind Sie auch nicht lange geblieben.
Da bin ich nicht lange geblieben. In der Tat, ich war dort so mittelmäßig zufrieden. Ich war, oder ich muss sagen, ich empfand die Tätigkeit dort oder diese Organisation so ein bisschen wie einen Beamten, wie eine Behörde, einen Beamtenladen. Und just zu diesem Zeitpunkt sprach mich ein Freund an, der seinerseits gerade aus dem Bankwesen in die Immobilienwirtschaft gewandert war und gewechselt hatte und der dabei war, etwas aufzubauen. Und der versuchte mich zu überreden, zu ihm zu kommen. Und im ersten Anlauf habe ich ihm noch widerstanden, aber im zweiten bin ich dann weich geworden.
Das findet man in all diesen Geschichten über Sie, der Freund. Da Sie aber zu Engel und Völkers gearbeitet haben, ist dieser Freund Christian Völkers gewesen?
Nein, war nicht Christian Völkers selbst, sondern das war sein damaliger noch junger Partner, der für Daniel Krasemann, kann ich auch sagen, wer das war, der hatte für Engel und Völkers zu dem Zeitpunkt damit begonnen, das Gewerbeimmobiliengeschäft aufzubauen. Okay. Bis dato war Engel und Völkers bis 1989 reiner Wohnimmobilienmakler und die hatten sich zum Ziel gesetzt, so, wir wollen auch in das gewerbliche Segment, Büro- und Ladenflächen- und Investmentgeschäft. Und der hat das quasi auf sich genommen, das aufzubauen und hat mich dann ganz früh, also ich glaube 3-4 Monate, nachdem er angefangen hatte, hat er mich dazu geholt.
Und dann waren Sie aber auch bei Engel und Völkers nicht so lange, ein paar Jahre?
Dann war ich zweieinhalb Jahre bei Engel und Völkers, bevor der Schritt kam in die Selbstständigkeit.
Wie kam das? Haben Sie ich habe es nirgendwo gefunden. Sie müssen erklären, haben Sie bei Engel und Völkers Ihre Frau kennengelernt oder kannten Sie die?
Ja. Die habe ich dort kennengelernt.
Das habe ich mir doch fast gedacht. Das macht die Geschichte natürlich wunderbar. Ja. Das ist ja gemein. Ein guter Freund holt Sie zu Engel und Völkers. Sie lernen da Ihre Frau kennen und beschließen dann gemeinsam ein Konkurrenzunternehmen zu machen.
Ja, ja. Das klingt ein wenig gemein, aber
so ist das Leben, oder?
Ja. So ist das Leben und das richtete sich ja nicht gegen Engel und Völkers, sondern wir hatten da auch eine tolle Zeit. Es war einfach so, dass in mir steckte das so ein bisschen, das war vielleicht durch die Ausbildung oder durch Studium ein wenig versandet, aber ich hatte schon mit 13, 14 so ein bisschen den Traum, irgendwann mal selbstständig zu sein. Und in dieser Branche hatte man das Gefühl dann, nachdem man da dort angefangen hatte und so erste Erfolge hatte, dass es noch geht, sich selbstständig zu machen. Das würde ja nicht gehen, wenn ich in der Automobilbranche gearbeitet hätte. Und da wir jetzt als Paar uns da auch noch gefunden hatten und uns
das war wirklich so richtig klassisch. Ihre Frau war da auch Maklerin, Sie waren Makler. Und dann haben Sie sich kennen und lieben gelernt.
Ja.
Und dann haben Sie irgendwann mal gesagt, hey, wer das gesagt hat? Haben Sie das gesagt? Haben Sie gesagt, Schatz, wollen wir nicht so ein eigenes Ding machen? Weil das eine ist ja, dass Sie selber den Drang haben, aber dann noch die Frau damit rauszunehmen und gemeinsam ein Unternehmen zu gründen.
Ja, passiert, das war meine Idee.
Okay.
Sie wäre, glaube ich, nicht so leicht, das sagt sie auch bis heute, sie wäre nicht so leicht auf den Gedanken gekommen, sich selbstständig zu machen. Aber sie hat dann gesagt, tja, ist vielleicht eine ganz gute Idee. Und mehr als schief gehen kann es ja nicht. Und wenn mal alles schief gehen sollte, irgendwie überleben werde ich schon und notfalls werde ich mich an die Kasse bei Aldi setzen.
Okay. Waren Sie schon verheiratet, als Sie sich...
Nein.
Also Sie haben erst das Unternehmen gegründet. Haben Sie beide zeitgleich gekündigt?
Ich glaube, ich habe ein paar Monate vor ihr gekündigt. Aber wir haben auch zu dem Zeitpunkt von vornherein mit den Inhabern und Geschäftsführern gesprochen, dass wir gemeinsam rausgehen. Wir haben sogar, glaube ich, zugleich gekündigt, nur sie hatte noch eine etwas längere Frist, die sie dort verbleiben musste.
Wie ist das heute, wenn Sie, wahrscheinlich treffen Sie ja Christian Völkers ab und an mal, heute lacht man über die Episode oder denkt er sich manchmal, Mann, da habe ich zwei verloren, die hätten mein Unternehmen noch größer machen können?
Also viel größer geht ja gar nicht, als er es alleine geschafft hat oder mit vielen anderen Mitarbeitern. Also ich gehe davon aus, dass er über den Dingen steht und natürlich trifft man sich hin und wieder mal. Und ich glaube, dass auch er seinen Frieden damit gemacht hat. Damals war er nicht ganz so begeistert davon, das kann man ja auch verstehen, weil wir waren beide in einem ja noch relativ jungen und kleinen Unternehmen, beide inzwischen Führungskräfte. Und das ist ja kein so glückliches Signal, wenn zwei zugleich von Bord gehen. Aber wie man an dem Werdegang von Engel und Völkers sieht, hat es denen ja nicht im Mindesten geschadet.
Es hat denen nicht geschadet und Dahle & Company auch nicht. Ich habe mich nur gefragt, und das insbesondere in der Corona-Krise, wie geht das, wenn man mit seiner Frau auch noch zusammenarbeitet? Ich will das mal von meiner Frau erzählen, die dann irgendwann froh war, als es hieß, jetzt kann der Heider auch wieder ins Büro fahren, weil er sagt, ich habe dich nicht geheiratet, damit du hier im Homeoffice bist und wir 24 Stunden rund um die Uhr zusammen sind. Für sie und ihre Frau gilt das. Ich habe ein schönes Video gesehen. Sie haben auch in den schönen Räumen in der Hafen City auch noch zwei Büros direkt nebeneinander verbunden durch so eine gläserne Schiebetür. Das heißt, sie haben, gibt es auch mal Phasen, wo sie gar nicht zusammen machen?
Ja, also das hat jetzt so ein bisschen den Anschein, als würden wir den ganzen Tag zusammenarbeiten und im Privatleben ja auch noch alles zusammen machen. So war es, würde ich mal sagen, in den Anfangsjahren tatsächlich. Da waren wir wenige Menschen und wir haben operativ fast alles alleine gemacht und auf engem Raum und uns in jeder Frage abgestimmt. Seit vielen Jahren hat sich das so entwickelt, dass jeder hat im Grunde so seinen Aufgabenbereich im Unternehmen. Und wir haben ja dann sehr stark diversifiziert, sind in andere Zweige der Immobilienwirtschaft gegangen, in die Projektentwicklung, Investmentgeschäft, ins Fondsgeschäft. Und ich habe mich mit diesen Themen der Expansion und der Diversifikation stark auseinandergesetzt. Und meine Frau ist immer bei dem Maklergeschäft geblieben. Okay. Sie hat insbesondere unsere ganzen eigenen Filialen betreut. Sie befasst sich mit Personalthemen. Und dadurch ist es so, dass wir im Täglichen eigentlich fast gar keine Berührungspunkte haben.
Fahren Sie morgens gemeinsam ins Büro?
Nein. Wir haben auch unterschiedliche Termine. Und es ist eher heute so, dass wir alle geschäftlichen Themen, die wir natürlich zu besprechen haben miteinander, die passieren eher morgens im Bad, beim Frühstück, abends mal kurz beim Abendbrot und am intensivsten, muss ich sagen, sonnabends beim Frühstück, weil wir dann oft ein bisschen Zeit haben und dann tauschen wir uns aus über alles, was passiert ist oder stellen dem anderen auch mal Fragen. Insofern gehen wir uns nicht wirklich auf den Geist. Und das ist aber auch Glückssache. Sehr wichtig
ist Glückssache, weil sonst funktioniert das nicht, oder?
Es funktioniert sonst nicht. Und viele Freunde, Bekannte fragen sich ja, wie geht das? Ich könnte mit meiner Frau oder mit meinem Mann niemals den ganzen Tag zusammenarbeiten. Das ist reine Glückssache. Bei uns harmoniert das. Das war ja vorher auch nicht klar. Und das funktioniert vor allem deshalb, weil wir sehr unterschiedlich sind und uns gut ergänzen. Ich weiß, was ich an ihr habe und sie umgekehrt vielleicht ja auch. Also insofern haben wir es bis heute ganz gut geschafft.
Und Sie haben ja noch wie viele Kinder? Vier?
Vier
Kinder. Ja. Wie haben Sie das denn? Die sind jetzt älter schon alle wahrscheinlich, ne? Oder?
30, gut. 24 und zwei sind 22.
22, so. Das heißt aber in den 25 Jahren zuvor, beide Eltern Vollzeit tätig, Unternehmen aufgebaut. Wie haben Sie es mit den Kindern gemacht? Haben Sie das geteilt?
Also ich muss, wenn ich das jetzt hier sagen würde, dass wir das geteilt hätten, dann würde meine Frau sich wahrscheinlich wirklich trennen von mir. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, es ist schon so, dass sie den größeren Teil dieser Last getragen hat. Wir haben zwar auch immer ein Au-pair oder so ein wenig Unterstützung, aber meine Frau ist so ein Mensch, der ist sehr gut organisiert und da sie auch wusste, sie braucht eben auch viel Zeit für die Kinder, hat sie es geschafft, immer in kürzerer Zeit, die sie im Büro hatte, ihre Aufgaben zu erledigen, um dann zumindest abends um 6 zu Hause zu sein und dann noch ein paar Stunden Zeit für die Kinder zu haben. Oder sie hat sich auch die Freiheit genommen, wenn irgendwelche Aktivitäten der Kinder waren oder mal Probleme in der Schule oder so, dann hat sie das auch in der Woche gemacht und ist einfach hat das Büro verlassen und sich den Kindern gewidmet.
Okay. Sind die Kinder schon im Unternehmen?
Nein.
Sollen sie? Wollen sie? Dürfen
das
sie?
Das ist noch unklar. Im Moment machen zwar gerade drei Söhne machen gerade ein Praktikum bei uns. Okay. Aber das ist nur Corona-bedingt, weil Praktika, die alle hatten, die wurden alle abgesagt oder verschoben.
Und die brauchen das für Studium, das Praktikum
wahrscheinlich? Ja, und da habe ich gesagt, bevor die jetzt irgendwie durchhängen in dieser Zeit, sind mir ein paar Themen eingefallen, so Projekte, die so in die Zukunft gerichtet sind, Digitalisierungsthemen und so weiter, die junge Menschen besser beherrschen im Zweifel als wir Älteren und Themen, zu denen sonst im Täglichen keiner so richtig kommt. Und die habe ich ihnen gewissermaßen aufs Auge gedrückt und daran arbeiten die gerade.
Wie ist es als Eltern? Wünscht man sich, dass dann eins oder mehrere Kinder das Unternehmen übernehmen? Oder wünscht man sich das gerade nicht?
Also weder noch, würde ich sagen. Also ich fände es zwar völlig in Ordnung, wenn eines oder mehrere unserer Kinder sich dafür interessieren würde und wirklich Lust an dieser Materie hätte und in unsere Fußstapfen treten würde. Aber ich erwarte das in keinster Weise. Mir ist eigentlich wichtig, dass die ihren eigenen Leidenschaften folgen. Ja. Und wenn das die Leidenschaft Immobilien sein sollten, wunderbar, dann sehr gern. Aber wenn nicht, dann könnte ich auch damit wunderbar leben.
Genau, und irgendwie im Zweifel, wenn Sie und Ihre Freunde einfach keine Lust mehr haben, können Sie auch sagen, wisst ihr was, wir übertragen euch das Eigentum an der Firma und dann würde man halt jemand Fremdes reinholen, der die Firma führt.
Ja,
auch das ist möglich.
Ja, und es ist sowieso so wie wir heute aufgestellt sind, das ist eine sehr partnerschaftliche Organisation. Wir bestehen ja aus einer Reihe von Gesellschaften und Sparten inzwischen. Und dort gibt es immer, in jeder Sparte gibt es einen Partner,
okay,
der auch beteiligt ist am Unternehmen und der diese Sparte leitet. Also insofern ist das zunehmend, das Unternehmen kann zunehmend unabhängig
das heißt, von uns das, tätig sein. Das heißt, Sie haben also nach und nach Teil des Unternehmens verkauft?
Ja, verkauft nicht. Das war meistens im Zuge der Gründung, dass ich dieser Partner aufgenommen habe. Ich sage ein Beispiel, als ich mit der Projektentwicklung begonnen habe, das ist ein Segment, aus dem ich ja nicht kam. Ich war ja nicht versiert im Bauen zum Beispiel. Da habe ich einen Partner aufgenommen, der vorher von einem großen Bauunternehmen kam, der dort schon in der Geschäftsführung war. Und dem habe ich gesagt, komm, willst du das nicht mit mir gemeinsam gründen? Ich sorge für die Finanzierung, schaffe die Finanzierung und du bist safe sozusagen. Du musst nicht groß ins Risiko gehen, hast aber eine Perspektive, auf diese Weise in die Selbstständigkeit zu kommen.
Wie viele Mitarbeiter haben Sie jetzt?
Insgesamt sind wir, glaube ich, so zwischen 450 und 500.
Ist auch kein kleiner Laden dann.
Nee. Nicht mehr so klein, nee. Das ehe man sich versieht, nimmt das solche Formen an.
Plan, gibt es denn da so, denken Sie schon über den Zeitraum nach, wenn Sie und Ihre Frau mal rausgehen, macht man das jetzt schon, muss man das rechtzeitig machen oder kommt es da, wenn es kommt?
Ja, eigentlich, wahrscheinlich sollte man das rechtzeitig planen.
Viele machen es nicht, genau.
Ich habe das ehrlich gesagt, habe ich mich damit noch nicht so stark befasst, weil ich bisher immer dachte, ich kann noch einiges bewegen und habe viel Lust dazu. Aber Sie haben völlig recht, man muss bei Zeiten sich mit solchen Themen einfach befassen. Das bleibt nicht aus.
Christian Völkers hat das ja jetzt gemacht und sogar in diesem Podcast hat er erzählt, dass Sven Odia dann als CEO die Geschäfte übernimmt. Aber gut, das ist doch, trotzdem gehört ihm der Laden natürlich weiter, ne?
Genau. Und es ist so bei uns, also wenn mir heute was passieren würde oder meiner Frau, würde ich behaupten, das würde genauso weiterlaufen, weil wir im Grunde alle Geschäftsführerpositionen, alle operativ tätigen Geschäftsführerpositionen besetzt haben. Wir operieren mehr aus der Holding heraus, was unsere Aufgaben angeht. Das heißt, also wenn ich morgen gegen den Baum fahren würde, könnte das genauso weitergehen wie bisher. Gut.
Wenn wir mal von diesen 25 Jahren auf die vergangenen 10 Jahre gucken, dann war das ja wie so ein Rausch in der Immobilienbranche, zumindest in Hamburg, auch in vielen anderen großen Städten, auch in guten Ferienimmobilienlagen. Die Preise in Hamburg haben sich verdoppelt. Teilweise um 120-130%. Wir reden jetzt, glaube ich, im Bereich Luxusimmobilien ist man schnell auch in Hamburg bei 10.000 Euro den Quadratmeter oder darüber hinaus.
Ne? Ja, absolut.
Was ist so der höchste Quadratmeterpreis, an den Sie sich erinnern können in Hamburg?
Der höchste Quadratmeterpreis bisher, und das war aber auch ein absoluter Ausreißer, 38.000 Euro.
Hafen City.
Ja, und ein spezielles Objekt.
Elbphilharmonie. Klingt nach Elbphilharmonie, Hafen City. Ja. Ist da alles verkauft in der Elbphilharmonie?
Ja. Soweit ich weiß, ja. Längst, seit langem alles verkauft und dort hat man eben eine Schallgrenze von bis dato 23.000, 24.000 Euro pro Quadratmeter gebrochen und das eben bei fast jedem Verkauf.
Okay, aber das ist dann, und danach, das hat es dann nach und nach nicht wieder gegeben. Danach geht es wieder auf 23, also die Spitze sind eigentlich 23.000, 24.000 Euro der
Quadratmeter. Genau, ich würde sagen, heute würde man mit dem entsprechenden Produkt, wenn das an den Markt käme, kann man vielleicht heute in der Spitze bis 25, 26, 27.000 Euro kommen. Darüber wird es dann sehr dünn.
Und im Schnitt, die Luxusimmobilien, die Sie verkaufen, wo liegen die im Schnitt vom Quadratmeterpreis?
Tja, geschätzt würde ich sagen, dass das im Schnitt so liegt zwischen, in Hamburg, ich spreche jetzt von Hamburg, zwischen 8.000 und 10.000 Euro.
Okay.
Ja, da, und die Fälle, die ich eben nannte, die dann über die 20.000er-Schwelle gehen, das sind dann nicht mehr so viele.
Da gibt es dann auch nicht mehr so viele, die sich das leisten können, muss man sagen.
Ja.
Wie vermarktet man eigentlich so eine Luxusimmobilien? Finde ich die ganz normal auf Immobilien Scout und Immonet?
Zunehmend ist das so.
Tatsächlich.
Wir verkaufen zwar und vermitteln zwar auch eine ganze Menge Immobilien diskret, auch auf Wunsch unserer Auftraggeber, an vorgemerkte Kunden. Das heißt, die sieht man nie, weder im Internet noch in irgendwelchen Anzeigen.
Das heißt, Sie haben bei sich so einen Kundenstamm, die sagen, lieber Herr Dahler, wenn Sie mal was haben für mich, denken Sie an mich.
Ja, genau. So ist das. Und das hat sich, haben wir uns aufgebaut über die Jahre, weil die Menschen zunehmend wissen, dass wir so eine Adresse sind, bei der man fündig wird, wenn man besonders hochwertige Immobilien sucht. Und dadurch haben wir eine immer besser sortierte Kartei von Interessenten.
Das hilft. Wir haben vorhin über das Verhandeln, anders noch eine Frage, bleibt das so mit den Preisen oder kann man sich vorstellen, dass wenn wir in 10 Jahren zusammensitzen, dass wir dann über Durchschnittspreise von vielleicht 12.000 bis 14.000 Euro sprechen bei Luxusimmobilien und in der Spitze über 40.000 Euro?
Das halte ich absolut für möglich.
Tatsächlich?
Ja, dass da weiterer Spielraum ist. Ich sehe den zwar nicht jetzt kurzfristig in den nächsten 1 bis 2 Jahren, gerade durch Corona wissen wir sowieso alle nicht, was passiert, aber perspektivisch und längerfristig bin ich davon überzeugt, dass in diesen ja nicht duplizierbaren Lagen die Immobilien einfach weiter im Wert steigen. Okay.
Ist es eigentlich schlau, jetzt in der Corona-Zeit oder in diesem Jahr zu versuchen, eine Immobilie zu kaufen, in der Hoffnung, dass der Preis nicht ganz so hoch ist wie vielleicht im vergangenen Jahr?
Das ist im Moment nicht erkennbar.
Okay.
Im Moment können wir nur sagen, in den letzten Monaten hat sich preismäßig bei dem, was wir vermittelt haben, nichts bewegt, vor allem nicht nach unten, in keiner Weise nach unten. Also der Markt ist bisher erstaunlich stabil. Die Nachfrage ist hoch. Ob jetzt mit einer gewissen Verzögerung und aufgrund einer tiefen Rezession, die möglicherweise auf uns zukommt, vorübergehend mal das Preisniveau nachlässt, das weiß man nicht, das schließe ich nicht aus. Aber selbst wenn das mal der Fall sein sollte, würde ich vermuten, das wird im niedrigen einstelligen Prozentbereich sich ansiedeln, um dann aber schon bald auch wieder in die andere Richtung
zu gehen. Und ehrlich gesagt, was ja angesichts der Preissteigerung der vergangenen Jahre jetzt auch kein Drama wäre, wenn es mal um 5 bis 10% zurückginge.
Nein. Das wär kein Problem für denjenigen, der eine Immobilie jetzt nicht unbedingt verkaufen muss.
Genau.
Der sie nicht letztes Jahr gekauft hat, um sie jetzt wieder zu verkaufen, ist das für alle anderen ist das ja kein Problem.
Sollte man sowieso wahrscheinlich nicht machen. Was sich ändern wird, ist, dass die Maklercourtage auch beim Kauf künftig hälftig gezahlt werden soll. Was wird das ab nächsten Jahr, glaube ich, ne?
Das ab 1. Januar ist das geplant.
Was wird das verändern? Weil dann überlegt sich natürlich der Verkäufer auch ein Interesse, dass der Hauskauf, entweder hat er ein Interesse, dass der Preis möglichst hoch ist, aber dann ist auch sein Anteil an der Maklercourtage möglichst hoch. Oder wird er sagen, Makler, das ist mir egal, das schauen wir dann auf den Preis nochmal drauf. Wie finanziert sich das?
Also ich glaube, dass das nicht großartig was verändern wird. Man wird im Zweifel im Einkauf, sage ich mal, also bei der Akquisition von Aufträgen, wird man mit dem einen oder anderen Verkäufer über die Höhe der Courtage sprechen. Das heißt, der wird sie an dem Punkt möglicherweise zu verhandeln versuchen. Mhm. Ein Phänomen übrigens, das wir bisher ja von der anderen Seite kennen in Hamburg. Es ist ja nicht so, dass jeder Käufer immer die volle Courtage zahlt, sondern auch dort gibt es hin und wieder Verhandlungen. Vor allem dann, wenn ein Käufer merkt, dass er auf weiter Flur vielleicht der Einzige ist und die Immobilie sonst nicht so leicht zu platzieren. Okay. Je fungibler ein Objekt ist, desto weniger müssen wir uns auf solche Verhandlungen einlassen. Aber es gibt schon Verhandlungen über Courtagen. Daraus kann ich keinen Hehl machen. Und das wird es zukünftig durchaus dann schon mit dem Verkäufer geben. Und da ist die Frage, wie stark ist die Stellung des jeweiligen Gegenüber?
Okay, also in dem Fall des Maklers.
Ja, genau. Und ich gehe davon aus, und so war es auch bisher schon, dass die besonders professionellen, qualifizierten und besonders starken Unternehmen dort auch die Balance halten und nicht so viel nachlassen werden müssen, während kleinere, die es sehr schwer haben, an Immobilien zu kommen, versuchen werden, an der Stelle über mehr Beweglichkeit beim Preis in den Auftrag hineinzukommen.
Wer legt überhaupt fest, wie viel Prozent vom Verkaufspreis die Maklercourtage ist? Weil die ist ja unter den einzelnen Bundesländern, Sie verbessern mich, zum Teil unterschiedlich.
Das ist richtig. Und das sind Gepflogenheiten. Die haben sich einfach so ergeben über Jahrzehnte.
Also diese, in Hamburg ist es 5,95 oder was ist in Hamburg?
Ja, etwas oder? Über 6%.
Ach so, okay.
Praktisch inklusive Mehrwertsteuer.
Okay.
Und das sind, ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, dass das in Hamburg sich verändert hätte. Eigentlich haben sich die Courtagen im Endergebnis immer verändert, hauptsächlich durch Erhöhung von Mehrwertsteuer.
Klar.
Aber nicht durch die Erhöhung des dem zugrunde liegenden Preises. Und ich weiß selbst nicht, warum in Berlin die Netto-Courtage etwas höher ist als in Hamburg.
Und in Schleswig-Holstein, glaube ich, niedriger oder so, ne?
Ja, genau, ja. Genau. Das sind etwas unterschiedliche Usancen, die sich länderweise herausgeben.
Aber sind die nicht irgendwo festgeschrieben? Weil
nein.
Weil jeder Makler nimmt einfach damit, also es könnte ja auch ein Makler sagen, pass mal auf hier, bei mir nur 5%.
Absolut.
Macht aber keiner.
Das hat es auch schon mal gegeben. Es hat mal ein Franchise-System gegeben. Die haben nur von einer Seite überall, auch in Ländern, in denen es damals schon Teilung gab, Courtage-Teilung, nur von einer Seite die Courtage genommen, generell, und dann auch nur die Hälfte von dem eigentlichen Gesamtpreis. Aber die, komischerweise, haben die gar nicht überlebt. Krass. Insofern geht es auch um andere Dinge offenbar als um den Preis.
Offensichtlich. Sie sprachen gerade an, es gibt ja auch andere Formen des Maklers. Es gibt ein schönes Video von Ihnen mit dem Gründer, glaube ich, von McMakler. McMakler ist jetzt nicht so, wie man denken würde, ein rein digitales Unternehmen, aber eins, was für sich in Anspruch nimmt, wir sind der Technologieführer in der Maklerschaft. Und die Frage ist natürlich, Digitalisierung beschäftigt uns alle. Kann man sich vorstellen, dass es irgendwann einen Algorithmus gibt, der zwischen Käufern und Verkäufern vermittelt und der menschliche Makler, schöner Titel, der menschliche Makler, gab es auch dieses schöne Buch, also der menschliche Makler überflüssig wird?
Also für mich ist das per heute noch schwer vorstellbar, aber man soll ja nichts ausschließen. Also wie die Welt in 10, 15 Jahren aussieht und was da technologisch noch möglich ist, das entzieht sich wahrscheinlich unserer Vorstellungskraft. Insofern würde ich nie, nie sagen. Es ist aber ganz bezeichnend, dass McMakler hatte ja eigentlich genau das zum Ziel. Die sind als reines Digital- und Online-Vermittlungsunternehmen gestartet und haben dann gemerkt, das geht so noch nicht. Und sie sind zurückgefallen auf das herkömmliche Modell des Maklers, nämlich mit ganz vielen Menschen. Dennoch kann ich mir auch bei denen vorstellen, dass die das weiter auf der Agenda haben. Und ob es eines Tages zum Beispiel Chatbots gibt, die inzwischen so intelligent sind, also mithilfe künstlicher Intelligenz, dass ein Kunde, zum Beispiel ein Interessent einer Immobilie, über ein Chatbot die Verhandlungen führt, wer weiß. Also es ist, bis dahin lebt ja auch eine andere Generation von Menschen, die ganz anders aufgewachsen sind als ich, und vielleicht können die damit super leben.
Gut, also, irgendeinen muss es geben, der mindestens einmal die Tür aufschließt, ne?
Das muss es sicherlich weiterhin geben. Aber also insofern, heute zu sagen, das Maklermodell oder das Vermittlungsmodell von Immobilien wird immer genauso bleiben, wie es heute ist, das würde ich niemals mir anmaßen zu sagen. Und ich sehe ja jetzt schon, wie wir schrittweise unsere Prozesse digitalisieren, auch heute schon. Und das machen ja nicht nur die McMaklers dieser Welt, sondern auch die herkömmlichen, die Maklerunternehmen, die es schon länger gibt. Und insofern bewegen sich diese Welten aufeinander zu. Die Online-Makler werden ein bisschen mehr konventioneller in ihren Methoden und die konventionellen werden digitaler.
Was heißt es für das Exposé? Das ist ja immer noch so, man fordert ein Exposé und kriegt es dann auch, wo ich mir immer denke, wieso schicken die mir jetzt ein Exposé? Wieso schicken die mir kein Video? Wieso schicken die mir nicht eine 360-Grad-Rundgang, der auch vernünftig zu handhaben ist? Also die meisten 360-Grad-Rundgänge sind furchtbar, weil du gar nicht weißt, wo du klicken musst. Muss es nicht einfach zu jeder Wohnung, meinetwegen auch mit einem Moderator jemanden geben, der durch die Wohnung geht, durch das Haus geht und sagt, gucken Sie mal hier und so, weil es ja viel eindrücklicher als diese Exposés, wo du ja immer weißt, verkehrsgünstig gelegen, dann weißt du, okay, Hauptverkehrsstraße direkt gegenüber.
Also Sie haben völlig recht mit diesem Bedürfnis, das Sie da äußern. Die Welt entwickelt sich auch gerade dahin. Und Corona hat uns noch mal einen Schub gegeben. Mhm. Ich glaube, dass viele Makler erst jetzt, weil sie nicht anders konnten, angefangen haben, mit Videobesichtigung, virtuellen Besichtigung, Tools, die es vorher ja schon seit langem gab, klar, die man nur ja aus Bequemlichkeit oder weil man der Meinung war, das hätte man nicht nötig oder das kostet zu viel Geld, nicht eingesetzt hat. Was ja nicht gerade kundenfreundlich war, denn das Bedürfnis, was Sie äußern, ist ja, das ist ja total berechtigt. Genau. Und Gott sei Dank hat uns Corona jetzt so ein bisschen auf die Sprünge geholfen, so dass die Makler in der Breite angefangen haben, dieses Bedürfnis auch zu befriedigen, beziehungsweise dem gerecht zu werden.
Bin gespannt. Wir haben vorhin schon mal leicht über Ferienimmobilien gesprochen. Auch in der Corona-Phase haben halt viele Leute gemerkt, oh, es ist für schlechte Zeiten auch gar nicht mal schlecht, wenn man irgendwas hat, wo man dann hinfahren kann, wenn man denn darf. In Schleswig-Holstein durfte man ja nicht. Sylt, wenn man da guckt, da reden wir, glaube ich, über einen Durchschnittspreis, und zwar für alle Immobilien von 10.000 Euro. Da gibt es kaum was, wo sie nicht, ja, wo sind die Spitzenwerte in Sylt, Quadratmeterpreise?
Schwer also zu sagen. Jedenfalls über 30.000 Euro, zwischen 30.000 und 40.000 Euro.
Geht da noch was überhaupt? Es wird viel gebaut auf Sylt, habe ich gesehen. Also ist, das Angebot ist da, weil jetzt auch viele Leute verkaufen oder weil so viel neu gebaut wird. Woran liegt das vor allen Dingen auf Sylt?
Das Angebot ist zu gering. Ich habe gestern gerade mit unserem Partner auf Sylt gesprochen, der unsere Sylter Niederlassung leitet und hat. Und der sagt mir, er hätte noch nie so viel Nachfrage gehabt und verspürt wie jetzt in den letzten Wochen.
Ja.
Das heißt, es ist jetzt schon wieder so auf Sylt, dass die Nachfrage das Angebot bei weitem übersteigt. Okay. Und das ist mit Sicherheit auf Corona zurückzuführen.
Okay. Was sind so die Ausweichquartiere? St. Peter war das zuletzt in den vergangenen Jahren viel, in St. Peter-Ording. Sagen viele, ist so ein zweites Sylt geworden, früher auch ein bisschen. Amrum nicht so stark. Wer wächst da noch nach?
An den Zielen an Nord- und Ostsee? Es sind ja verschiedene Orte, die sich so ein bisschen fein gemacht haben quasi. Es begann ja mit den Ostseeorten in Mecklenburg,
ja,
die zunächst durch Subventionen, Kühlungsbauern und Rügen und so weiter plötzlich hübsch gemacht wurden. Und das hat jetzt die Ostseeorte in Schleswig-Holstein dazu bewogen, auch zu modernisieren. Da tut sich auch eine ganze Menge inzwischen. Oder ich glaube, da wird sich noch eine ganze Menge tun, weil die auch unter einem gewissen Wettbewerbsdruck dort stehen. Also insofern, es gibt ja die Ostsee-Liebhaber und für die gibt es ja eine Menge Standorte, Standorte. Genau. Dann gibt es aber die auch zu den ostfriesischen Inseln fahren. Oder Norderney hat zum Beispiel geboomt oder boomt und auch dort werden exorbitant hohe Quadratmeterpreise bezahlt. Also insofern gibt es da schon eine ganze Menge Auswahl. In den letzten Jahren, auch die Schlei zum Beispiel, ist gerade wieder eine Region, die ganz besonders stark nachgefragt
ist. Und noch sehr, sehr günstig. Da kriegt man noch irgendwie Quadratmeterpreise von 2.000, 3.000, 4.000 Euro.
Vergleichsweise noch günstig. Also insofern, an der Stelle tut sich eine Menge und es zeigt eben, wie stark Deutsche sich auf ihre Heimat zurückbesinnen und feststellen, es muss nicht immer Spanien oder Griechenland sein.
Und es stellen viele Menschen, die in Hamburg fest, was heißt viele, aber stellen Menschen in Hamburg fest, jetzt mit dem Homeoffice, das funktioniert ja viel besser, als wir gedacht haben, auch das ist eine Erkenntnis, da muss es auch im Zweifel gar nicht immer Hamburg sein. Sondern absolut, es kann auch mal das Umland sein. Umland und Luxusimmobilien, ist das schon ein Thema oder kommt das jetzt?
Das ist schon ein Thema, das gab es auch schon immer, aber die Zielgruppe, die jetzt bereit ist, sehr hohe Preise zu bezahlen, also Millionenobjekte zu kaufen, und zugleich ins Umland zu gehen, die war bisher immer klein.
Okay.
Das waren oft Individualisten, denen ging es darum, irgendwie einen ganz besonderen Traum sich zu erfüllen. Die wollten gerne häufig neu bauen. Dann waren es vielfach Leute, die brauchten Flächen für Pferde und Pferdehaltung oder andere Dinge, die man in der Stadt so nicht machen kann. Der Run auf Immobilien im Hamburger Umland, der kommt am stärksten von Seiten junger Familien, die gerne ihren Kindern ermöglichen wollen, in einem gesunden sozialen Umfeld groß zu werden, mit ein bisschen mehr Platz im Grünen, mit netten Sportvereinen.
Mit G9, und so nicht unwichtig, also mit ne, also
auch,
mit,
auch das auch spielt das, eine Rolle. Genau. Und denen aber wichtig ist, dass es noch erschwinglich ist. Also ich würde mal sagen, da spielt sich die Nachfrage hauptsächlich ab, so in der Größenordnung zwischen 350 vielleicht und 600.000 Euro. Da ist die Hauptnachfrage. Ja. Während die Millionenobjekte werden nur von einer kleinen Gruppe von Leuten nachgefragt.
Sie selber wohnen in Hamburg oder außerhalb?
Außerhalb,
in der Nordheide.
In der Nordheide,
ja. Da geblieben, genau.
Weil das lag bei mir daran, dass ich früher Reiter war und dem Hobby da gut frönen konnte und irgendwie bin ich nie weggekommen.
Letzte Frage. Ich glaube, ich könnte kein Makler sein, weil bei jedem Angebot würde ich überlegen, Mann, das wäre doch was für dich. Wie oft passiert Ihnen das? Weil das, Sie haben es ja so leicht. Also es kommt jemand und sagt, ich möchte dieses Haus verkaufen. Sie haben immer den ersten, Sie hätten theoretisch auf die schönsten Objekte immer den ersten Zugriff.
Ja, also ich, nun ist es ja inzwischen so, dass ich nicht mehr jede Immobilie, wenn sie reinkommt, zuerst sehe, zumal
aber
ich
theoretisch operativ, können Sie, genau,
ja. Theoretisch ja, aber ich kenne dieses Gefühl genau, was Sie gerade beschreiben, nämlich bei dem, was wir selbst neu bauen, mit unserer Projektentwicklungsschiene DC Developments, da habe ich jedes Mal das Gefühl, da muss ich eigentlich unbedingt eine Wohnung haben in dem Gebäude. Hab's aber noch nie gemacht. Ich bin meiner bisherigen Heimat treu geblieben.
Und selber so als Anlageobjekt, dass Sie das vermieten oder
ja,
so?
Das kann man natürlich mal machen und das bietet sich an. Aber ich bin noch nicht so weit gekommen, dass ich da eingezogen wäre. Und obwohl ich jedes Mal das Objekt, was wir gerade machen, immer das Schönste finde, das ist vielleicht auch ganz natürlich.
Herr Dahler, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.